Nomen est omen. Die Integration von Lesbianismus, Race, Feminismus und Politik spielte nicht nur in den USA eine große Rolle. In Mexiko hatten Jan Maria Yao Yulotel Castro, Cristina Valencia und Luz Maria Medina ihre ganz eigenen Probleme, nämlich, dass es keine mexikanischen marxistisch-feministischen Lesbengruppen gab. Um das zu ändern, gründeten sie 1977 selbst eine mexikanische marxistisch-feministische Lesbengruppe und nannten sie Lesbos. Wozu zweideutig sein? Jan Maria, Cristina und Luz organisierten Treffen in mehreren lesbischen Bars, um Mitglieder anzuwerben. Leider verlief es nicht ganz nach Plan, da sich schnell herausstellte, dass die Treffen voll von ausgehungerten Lesben waren, die kamen, um mit Frauen zu flirten und nicht, um über lesbischen Feminismus zu diskutieren. Traurigerweise wurde Lesbos schließlich aufgelöst, sodass Jan Maria Yao Yulotel Castro und Luz Maria Medina daraufhin 1978 Oikabeth gründeten. Wozu eindeutig sein? Die Organisation war nach dem Maya-Gebet Olin Ikispan Katunda Bebesa Tot, Bewegung von Kriegerinnen, die Wege eröffnen und Blumen streuen, benannt und veranstaltete eine der ersten Gay-Pride-Paraden in Mexiko. Die Pride war ein voller Erfolg und findet seither jedes Jahr statt. In Kolumbien brachten Tatiana de la Tierra und ihre Mitstreiterinnen 1991 eines der ersten internationalen Latina-Lesben-Magazine der Welt heraus. Tatiana wollte Latina-Lesben durchs Schreiben empowern und ermutigte sie, gesellschaftliche Normen in Frage zu stellen. Beispielsweise nimmt sie in ihrem Gedicht »Ode an unansehnliche Lesben« heteronormative gesellschaftliche Vorstellungen von schön und hässlich aufs Korn. Ode an unansehnliche Lesben. Ich liebe eine hässliche Lesbe. Eine, die humpelt, die lispelt, ihre Zahnprothese nachts am Waschbecken im Bad stehen lässt, Polyesterhosen und billiges Männerparfüm trägt, einen Bart hat, so lang, dass sie drauftritt, Warzen auf den Zehen hat, auf allen 12, einen Spucknapf in der Brusttasche bei sich trägt, über Kirchenleute amüsiert kichert. Tatiana wollte auch nicht-heterosexuelles Lehrmaterial in den Schullehrplan integrieren. Sie glaubte, das würde Homophobie vorbeugen und SchülerInnen das Konzept von Identität näher bringen. Was für eine fabelhafte Idee, sagte genau niemand. Denn selbst heute findet man kaum queere Inhalte im Lehrstoff. In Neuseeland war die Feministin Nahuia Te Awe Kotuku wütend darüber, dass die Frauenbewegung in ihrem Land das versäumt hatte, sich seit der Einführung des Frauenwahlrechts 1893 wesentlich weiterzuentwickeln. Um ihren Unmut zu äußern, inszenierte Nahuia zusammen mit anderen Feministinnen 1971 eine Beerdigung. Ein Jahr später, 1972, kam die schlechteste Feministin der Welt, die australische Autorin Germaine Greer, für eine Lesereise nach Neuseeland. Nahuia, genervt davon, dass Germaine Greer ständig Maori-Frauen, Lesben, Maori-Lesben und so weiter überging, fuhr zum Flughafen, um sie dort als Hexe verkleidet zu empfangen. Ich liebe diese Frau. Ihre Aktionen waren ein Erfolg und führten zur Gründung verschiedener anderer feministischer Kollektive im Land. Zuerst waren diese Gruppen voller Frauen mit verschiedenen Hintergründen und Kulturen. Aber dann fanden einige Frauen, ihr spezieller Kampf sei relevanter als der von anderen. Und so gingen sie alle letztlich doch wieder ihre eigenen Wege. Nahuia beschloss, sich künftig mehr auf Maori-Lesben, Maori-Feminismus und spezifische Fragen wie die Landrechte und die Kultur der Maori zu konzentrieren. Sie gab Interviews und sprach offen und unumwunden über ihr Lesbischsein. Sie schrieb auch Kurzgeschichten über Maori-Lesben in der Maori-Gesellschaft. Bei einem ihrer Proteste schoss ein Mann auf sie, weil er es nicht ertragen konnte, dass sie eine Frau war. Noch dazu eine Maori-Frau und eine Maori-Lesbe. Konservative Feministinnen mochten sie ebenfalls nicht, da sie glaubten, sie hätte die Frauenbewegung um 50 Jahre zurückgeworfen, anstatt sie voranzubringen. Nahuia war das egal. und sie beschloss, in die USA zu reisen, um dort Vorträge über Maori-Frauen und ihre Sexualität zu halten. Allerdings wurde ihr das Visum verwehrt, weil sie eine Maori-Lesbe war. Oh Mann, echt jetzt? Aber während Lesben allmählich ihren Platz in der Welt erstritten, kämpften andere Mitglieder der Community gegen ihr Verschwinden. Junge, gesunde Schwule verwandelten sich innerhalb von Wochen von kraftstrotzenden Kerlen in wandelnde Leichen. Und niemand wusste warum. AIDS. Eine Epidemie, die erst beginnt. Die homosexuellen Seuche hat Europa erreicht. Der Spiegel, 1983. HIV und AIDS traten offiziell im Vereinigten Königreich erstmals 1982 auf, als der beliebte Barmanager Terence Higgins an AIDS verstarb. Terence' Tod wurde jedoch nicht zu dem Warnschuss, der er hätte sein sollen, da sich die britische Regierung weigerte anzuerkennen, dass ein neues Virus im Umlauf war. Erst 5 Jahre nach seinem Tod startete die Regierung endlich eine Aufklärungskampagne. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich AIDS bereits zu einer Epidemie entwickelt und viele Menschen starben, da ihnen nicht klar war, dass das Virus unter anderem beim Sex übertragen wurde. Tatsächlich versuchte die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die öffentlichen Gesundheitswarnungen und die Werbung für safer Sex aufzuhalten, da sie fürchtete, es würde neugierige Jugendliche dazu verleiten, miteinander zu poppen. Stattdessen führte dieser Mangel an lebensrettenden Infos dazu, dass tausende schwuler Männer starben. Thatcher ist eine dieser Personen, die im öffentlichen Nahverkehr ihre Handtasche auf dem Sitz neben sich abstellen. Sie ist wie ein fieser Kopfschmerz, der 2 Tage lang anhält und einfach nicht weggehen will. Die Art von Mensch, die sauer ist, wenn man andeutet, Elsa aus Frozen könne lesbisch sein, aber gleichzeitig mitfiebert, wenn sich in einem Film eine Romanze zwischen einem jungen Mädchen und einem Biest anbahnt, mit sprechenden Uhren und Kerzen als Wingman. Mit Thatchers Schandtaten könnte man ganze Bücher füllen. Aber da dies ein Buch über erzwungene Heteronormativität und Straightwashing von Lesben ist, werde ich mich hier auf Thatchers Rolle in dieser Hinsicht beschränken. Thatcher war verantwortlich für die 1988 verabschiedete berüchtigte Section 28, eine Klausel, die die Förderung von Homosexualität durch lokale Einrichtungen verbot. Zu diesen Einrichtungen gehörten Schulen, die ihren SchülerInnen nicht mehr zeigen durften, welche verschiedenen Familienmodelle es gibt. Die Begründung dafür? Bühne frei, Thatch! Kinder, die lernen sollen, traditionelle moralische Werte zu respektieren, lernen stattdessen, dass sie ein unveräußerliches Recht darauf haben, homosexuell zu sein. All diese Kinder werden um einen guten Start ins Leben gebracht. Ich habe das unveräußerliche Recht, homosexuell zu sein, wäre ein super Motiv für eine Kreuzstichstickerei. In den USA verweigerte sich die Reagan-Regierung trotz eines 1981 vorgelegten Expertenberichts ebenfalls einer offenen Diskussion über AIDS und blockierte sogar Gelder für die medizinische Forschung, da es sich offenkundig nicht lohnte, Schwulen das Leben zu retten. Präsident Ronald Reagan brauchte ganze 6 Jahre, um das Wort AIDS überhaupt in der Öffentlichkeit in den Mund zu nehmen. Inzwischen waren landesweit rund 5000 Menschen gestorben. Ronalds Ehefrau Nancy war genauso scheiße. Denn als 1985 ihr Freund, der Hollywood-Filmstar Rock Hudson, sie todkrank per Telegramm bat, ihm eine neue experimentelle Behandlungsmethode zu ermöglichen, verweigerte sie seine Bitte mit der Begründung, sie müsse fair sein und dürfe FreundInnen nicht bevorzugen. Offenbar hatte sie vergessen, dass sie ihren nicht erkrankten weißen Hetero-FreundInnen aus Hollywood zuvor jahrelang kostspielige Behandlungen durch ihr privates Ärzteteam bereitgestellt hatte. 9 Wochen nach seinem Schreiben an Nancy starb Rock an AIDS. Der nachfolgende Präsident, George H.W. Bush Sr., war ebenfalls ein Arschloch. In einer Debatte während seiner Präsidentschaftskampagne sagte er 1992, das ist eine der wenigen Krankheiten, bei denen es auf das eigene Verhalten ankommt. Einmal habe ich jemandem gesagt, tja, dann tu etwas dagegen. Wenn dein Verhalten eine AIDS-Erkrankung begünstigt, dann musst du eben dein Verhalten ändern.
Mit anderen Worten, könnten bitte mal alle aufhören, schwul zu sein?
Während der Epidemie taten die Medien, insbesondere in Großbritannien, alles dafür, schwulen Männern die Schuld zu geben, indem sie ihnen promiskuitives und unmoralisches Verhalten vorhielten. Sie packten ihre Titelblätter voll mit dem Akronym GRID, Gay-Related Immune Deficiency, schwulenbedingte Immunschwäche, und druckten Schlagzeilen wie Großbritannien von Schwulenpest bedroht. In einer Zeitung wurde sogar ein Pfarrer zitiert mit den Worten: Ich würde meinen Sohn erschießen, wenn er AIDS hätte. Gefolgt von dem charmanten Untertitel: Er würde auch den Rest der Familie abknallen. Der Artikel wurde begleitet vom Schwarz-Weiß-Foto eines Mannes, des Pfarrers, der mit einer Flinte auf einen jungen Mann, seinen 18-jährigen Sohn, zielt. Eigentlich hätte ich von einem Geistlichen mehr Verständnis erwartet. Aber das Thema haben wir ja schon abgehakt. Die Berichterstattung zu jener Zeit war wirklich furchtbar, insbesondere in Großbritannien. Die Medien haben wissentlich und gezielt Homophobie geschürt und ein Bild von der Community als Sündenpfuhl aus Laster und Krankheit gezeichnet. Was für ein Glück, dass britische Medien heute nicht mehr so sind.